Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Sind Frauen anders krank als Männer? Ja, das habe ich hier in unserer kleinen Reihe zum Thema Frauengesundheit schon gelernt. Denn viele Krankheiten verursachen bei Frauen etwas andere Symptome als bei Männern. Und bestimmte Krankheiten betreffen Frauen einfach häufiger als Männer. Manchmal auch in anderen Lebensphasen. Andere Krankheiten sind dagegen eher ein Männerproblem. Ganz grundsätzlich können aber auch Beschwerden, Symptome und Krankheitsverläufe bei Frauen etwas anders sein als bei Männern. Der sogenannte kleine Unterschied ist eben doch viel größer als gedacht. Deshalb sprechen wir auch in dieser Folge wieder speziell über Frauengesundheit und könnten mit unserer langjährigen Reformhausexpertin Dr. Franziska Rubin, promovierte Schulmedizinerin und gleichzeitig leidenschaftliche Naturheilkundlerin, keine bessere Gesprächspartnerin haben. In der ersten Folge haben wir uns das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen angeschaut. In der zweiten Folge ging es um die Blase und Nieren. In dieser Folge kümmern wir uns um die Leber und Galle. Beides Organe, die jetzt in der Schlemmer- und Feierjahreszeit besonders gefordert sind. Die Gesundheit unserer Leber, dem Stoffwechsel- und Entgiftungsorgan, ist absolut zentral. Auf welche Symptome wir deshalb achten sollten, was unserer Leber schadet bzw. was sie gesund hält und schließlich welche natürlichen Heilmittel und Verfahren ihr beim Entgiften, Entfetten und Regenerieren helfen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Dann sage ich nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Frauengesundheit hier im Reformhaus-Podcast. Hallo, Frau Dr. Rubin.
Ja, hallo, Frau Feldmann-Uhl.
Wir haben so ein bisschen, ja, finde ich, ein heftiges Thema, nämlich Leber und Galle. Und da denken sich alle, ja, was habe ich denn damit zu tun? Da habe ich doch gar keine Probleme. Aber das ist nämlich bei der, wenn wir mit dem Thema Leber beginnen, genau schon die Krux. Wenn man es merkt, dann hat man schon tatsächlich ein richtiges Problem. Und erstmal ganz unwissenschaftlich würde ich vorweg sagen, sind Lebererkrankungen oder Probleme mit der Leber eher ein Männerthema oder ist das gefühlt und einfach komplett falsch?
Nicht ganz falsch und etwas falsch. Vor allen Dingen ist falsch, dass es wenig Leute betrifft. 25% der Deutschen haben eine Leberverfettung. Und das ist schon sozusagen ein Vorstadium, was dann nachher von denen entwickeln dann 50% eine Fettleber. Entzündung, also da ist die Leber schon ganz schön hin. Und dann muss man sagen, von allen, die von uns, die ordentliches Übergewicht haben und oder Diabetiker sind, haben 85% eine Fettleber. Und von diesen ganzen gehen sozusagen 10% dann in eine Leberzirrhose und in den Übergang der Leber über. Also Leberprobleme sind eigentlich sehr verbreitet und ich erlebe das auch so, dass viele Leute schon wissen, dass die Leber uns müde macht, wenn es der nicht gut geht und dass man da nicht so richtig gut funktionieren kann. Und ich finde, da ist die Awareness ganz unheimlich gewachsen. Also es gibt ganz viele Leute, die Kuren für ihre Leber machen und alles Mögliche.
Mhm. Aber ist es denn so, ist es da tatsächlich in der Verteilung, ist es eher bei Männern oder bei Frauen das Problem? Oder kann man das so nicht aufteilen?
Nee, es ist bei beiden gleich. Es gibt aber bei Frauen mehr entzündliche Lebererkrankungen zum Beispiel. Die haben auch viel mehr Gallenprobleme. Das heißt, es gibt schon Probleme, die die Frauen deutlicher betreffen. Aber jetzt die Fettleber, die hat viel mehr mit Übergewicht zu tun als mit dem Geschlecht.
Ja, dann schauen wir uns noch mal an, was die Leber krank macht. Auch das weiß man, glaube ich, intuitiv. Alkohol ist natürlich ein Thema, aber auch eben falsche Ernährung oder Überernährung, zu viel Fett, zu viel Zucker, zu wenig Bewegung. Habe ich was vergessen? Oder was sind die entscheidenden Risikofaktoren? Was macht die Leber krank?
Ja, es kommt darauf an, ein bisschen, wovon wir reden. Also das, was ich eben erwähnt habe, was sozusagen die Volksseuche ist der Deutschen, ist ja die Fettleber. Ne? Das heißt, wenn man sich das mal vorstellt, eine normale Leber hat so 5% Fett. Und von der Fettleber spricht man dann, wenn es über 30% sind, ja. Das ist dann eine Leberverfettung sozusagen und bei 50% ist es dann eine Fettleber. Und wie gesagt, Männer, Frauen gleichermaßen betroffen. Es gibt aber noch ganz andere Lebererkrankungen, ne? Also vor allen Dingen die Entzündung oder eben auch den Leberkrebs. Und die Frauen, weil darum geht's ja heute hauptsächlich, die bekommen häufiger, deutlich häufiger als Männer eine Autoimmunhepatitis. Also das ist eine kennt man unter Gelbsucht, ne?
Gelbsucht habe ich schon mal gehört, ja.
Mhm. Weil die Augen dann gelb werden irgendwann, wenn die Leber nicht mehr gescheit funktioniert. Und das ist eine Krankheit, wo der Körper selber Antikörper gegen seine eigenen Leberzellen bildet. Und das ist bei Frauen 4-mal so häufig wie bei Männern. Und dann gibt's noch eine andere Krankheit, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Da ist nur jeder 7. betroffene Mann. Und das ist die primäre biliäre Zirrhose. Da werden praktisch um die Gallengänge, die gehen ja durch die ganze Leber durch, da vernarbt sich alles. Also das sind so Erkrankungen wirklich typisch für Frauen.
Ja, das Thema Autoimmunkrankheiten, das haben wir ja auch hier immer mal wieder gestriffen. Das ist ein großes Thema für Frauen.
Übrigens fände ich noch faszinierend, bei Mädchen ist das so, die haben häufiger eine Leberverfettung als Jungs. Also da sprechen wir jetzt vor allen Dingen von älteren Kindern und Jugendlichen, weil bei denen, die sind empfänglicher für Softdrinks und viel Zucker, Limonaden. Das heißt, das ist wieder ein Grund, warum man Kindern keine Softdrinks geben sollte, weil sich da schon die Leber anfängt zu verfetten.
Eieiei. Da muss ich mich ja immer sowieso zusammenreißen, wenn ich dann so kleine Kinder schon mit diesem Mist sehe. Aber das ist noch ein anderes Thema. Kann man ja nicht reinreden.
Das ist im Grunde Körperverletzung, genau. Aber viele Eltern wissen das nicht. Ich meine, ich bin auch jemand, der immer gerne Süßigkeiten austeilt, aber im Grunde ist das alles Schmarrn. Man tut's, also das Maß. Das Maß ist wieder mal, ne, das Mittel der Dinge. Und mit dem Alkohol, das muss man einfach wirklich sagen, Alkohol ist ein Problem, auch schon in geringen Mengen. Also bei Frauen haben wir ja diese 0,15 Liter Wein und 0,3 Bier, die Maximaldosis sind. Und das sind immer statistische Werte, ja. Das heißt, viele Frauen vertragen das überhaupt gar nicht. Und da muss man sich wirklich mal überprüfen, ob man nicht dann abends Alternativen findet, ne, zum Runterkommen, weil es einfach die Leber macht das fertig über die Jahre.
Genau, und ich möchte es nochmal sagen, Sie haben es jetzt angedeutet, also Müdigkeit ist zum Beispiel eines der Symptome, wo man sich vielleicht fragen sollte, ist was mit meiner Leber nicht in Ordnung, ne? Weil ich meine, Gelbsucht ist klar, dann das sieht man ja, stimmt was nicht, aber was sagt mir denn noch, dass meine Leber vielleicht doch nicht so in Ordnung ist, wie ich mir das einbilde?
Nee, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, ne? Das heißt, wir haben eine Abgeschlagenheit, wir haben einen Leistungsknick, wenn die Leber leidet. Erst ganz spät merke ich das quasi im rechten Unterbauch, dass das entweder dick wird oder ein bisschen schmerzhaft bei Bewegungen auch. Also es gibt schon Männer, die das merken vor allen Dingen, aber oder auch Frauen natürlich, aber das dauert einfach lange.
Ja, dann sprechen wir unbedingt mal darüber, was unsere Leber nun gesund hält und was wir präventiv tun können. Klar, gesunde Ernährung, ne? Also das große Ganze immer sehen. Oder gibt es da was Spezielles? Also vielleicht auch gerade bei der Ernährung, Leber, gesunde Ernährung.
Also Leber macht Fett und Zucker zu schaffen, aber auch der Alkohol, ne? Früher war das ja so, wenn Leute eine Fettleber hatten, dann hatten die den hauptsächlich, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben. Das hat sich ein bisschen verschoben. Also heutzutage ist es wirklich unsere Ernährung, dieses Fett, Zuckerreiche, was uns die Fettleber beschert, im Gegensatz, also das ist, kommt in den selteneren Fällen mittlerweile durch Alkohol. Oder eben auch Entzündungen. Die Entzündungen können auch diese Fettleber machen. Und außerdem haben wir noch nicht genannt, eben Diabetes habe ich schon gesagt, aber Medikamente. Es gibt tatsächlich auch Medikamente, die der Leber schaden, ne? Weil die Leber muss das ja praktisch verstoffwechseln. Und eben die ganzen Viren, Hepatitis B bis E oder Autoimmunerkrankungen. Und bei der gesunden Ernährung ist es immer das Gleiche im Grunde. Wir brauchen eine mediterrane Kost. Kein Mensch muss Fleisch essen, gerade nicht für die Leber. Aber es geht um Ausgewogenheit und es geht eben um viel. Wieder wie immer das Gleiche, wenig Fett, wenig Zucker, damit wenig hochverarbeitete Lebensmittel, sondern wirklich versuchen, selber zu kochen mit gescheiten Lebensmitteln. Und dann tut das natürlich auch der Leber gut.
Ja, sprechen wir nochmal über natürliche Mittel, über Naturheilverfahren. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht besonders bewährt? Also Leberwickel, würde ich jetzt mal sagen.
Es macht Sinn, einen Leberwickel zu machen. Das lieben ja viele Leute, ne? Also das heißt, ich gebe der Leber mal kurzfristig eine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Gebe ihm mal einen Impuls, ja? Das kann man sogar messen. Da gibt es interessante naturheilkundliche Studien dazu. Wenn ich das mache, wenn ich jetzt einen Leberwickel mache mit Wärme, dann wird für diese Zeit die Leber einfach deutlich besser durchblutet, die kann sich wieder ein bisschen regenerieren, ja. Und deswegen würde ich das schon immer mal empfehlen zu machen, es lohnt sich. Der klassische Leberwickel geht eigentlich so, also es ist ja praktisch der Detox-Klassiker schlechthin zur Entgiftung, weil die Leber ist ja unser Entgiftungsorgan. Das heißt, ich mache mir einen warmen Wickel auf der Leber gegen. Das heißt, ich schmeiß mich auf den Rücken, aufs Sofa, leg mich aber schon auf ein Handtuch und auf eine dicke Decke und tu mir ein kleines gefaltetes, feuchtes, warmes Tuch auf die Leberregion. Also das ist quasi unter den Rippen rechts. Und wer das noch verschärfen möchte, der macht das mit Schärfgarbentee. Gibt es im Reformhaus etc. Dann würde man praktisch diesen Tee machen, trinkt ein Gläschen Tee dazu, tunkt dieses Innentuch, also den Waschlappen quasi, in den Tee rein. In ein anderes Glas natürlich. Und legt sich das dann so auf seine Lebergegend, wickelt das Handtuch drum und die dicke Decke. Und dann am besten noch eine heiße Wärmflasche obendrauf. Und da wird man merken, dass man unglaublich müde wird. Also das kann man wirklich gut abends vom Fernsehen machen. Die Leber kommt richtig in Schwung und wird durchblutet. Und dann trinkt man noch sein Teechen dazu, wenn man möchte. Er funktioniert aber auch ohne Tee. Und es funktioniert auch nur mit warmem Wasser quasi auf dieser Lebergegend und dann der dicken Wärmflasche obendrauf. Und das ist eine ganz beruhigende, angenehme Anwendung.
Mhm. Okay. Und
übrigens, weil wir beim Thema Frauen sind, ne? Ich würde gerade Frauen empfehlen, wenn die wissen, die Leberwerte sind nicht so der Knaller immer mal, das wirklich regelmäßig zu machen, jede Woche einen Abend zu haben, zum Beispiel Freitagabend, wo man sagt, ich hau mich auf die Couch mit meinem Leberwickel, weil die Frauen haben mehr Risiko durch eine Fettleber als die Männer, ja? Also wir bekommen das zwar gleich häufig, aber bei Frauen ist das so, wenn die eine Fettleber haben, dann haben die oft mehr gesundheitliche Komplikationen. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bedrohung durch Herzinfarkt und Schlaganfall, aber auch Bauchspeicheldrüsen und Darmkrebs zum Beispiel. Und das Diabetesrisiko ist sogar ums Dreifache erhöht. Das heißt, wir müssen uns um unsere Leber kümmern.
Okay, bin schon ganz beeindruckt. Hab schon so, oh Gott, was mache ich genug für meine Leber? Was kann ich denn noch tun? Also Leberwickel ist das eine, aber was gibt es für, Sie haben gerade Schafgabe gesagt, wie kann ich meiner Leber sonst noch helfen, ich sag mal laienhaft den ganzen Mist loszuwerden, den ich ihr zumute?
Naja, wir haben über gesunde Ernährung gesprochen. Das eigentlich Wichtigste bei der Ernährung ist, nicht so viele Kilos ansammeln, ne? Weil alles, was ich da ansammle, insbesondere dann ab der Lebensmitte, ja, dem nächtigen Midlife, das geht auch gerne um die Organe. Das heißt, wir haben das nicht nur außen am Bauch, sondern es lagert sich innen ein und es verfettet eben auch die Leber und das Herz. Das heißt, nicht so viele Kilos ansammeln, sehen, dass man das stoppen kann und auch mit Bewegung sozusagen dafür sorgt, dass dieses Fett immer mal wieder abgebaut wird. Und diese Apfelform, die wir so kennen, ne, dass wir mehr am Bauch anlagern, das ist ein Zeichen dafür, dass es gefährlich wird. Und dann muss man wirklich auf seine Lebensweise achten. Da sind wir wieder beim Thema Wein, Bier oder Alkohol, klar, und der auch wieder Frauen ja deutlich mehr schadet. Aber ich würde sagen, immer mal die Leberwerte bestimmen lassen. Dann weiß man, ob man was tun muss oder nicht.
Ja, einfach mal den Stier an den Hörnern packen. Und jetzt sind wir natürlich in einer Jahreszeit, wo besonders gerne und viel gegessen wird, ne? Da muss man dann schauen, auch dass man für Ausgleich sorgt, ne? Dass man dann, das kann man ja mal machen, aber da muss man eben auch mal wieder einen Tag vielleicht auch mal fasten. Ich glaube, Fasten ist sicherlich auch immer ein guter Tipp.
Ganz bestimmt. Und es gibt ja auch tolle Pflanzen, ne? Ja, die stärksten Pflanzen für die Leber sind die Artischocke und die Mariendistel. Und die wurden ja schon in der Antike zu Heilzwecken genutzt. Und insbesondere glaube ich, das leberschützende Silimarin ist eigentlich vielen schon bekannt, hat man immer schon mal gehört. Und die gibt es als Fertigpräparate, zum Beispiel im Reformhaus. Und diese Artischockenblätter zum Beispiel, die regen die Durchblutung der Leber an. Die fördern die Regeneration und stimulieren den Gallefluss, ne, der ja da durchgeht durch die Leber. Und senken auch noch das Cholesterin. Und die Mariendistel, die neutralisiert zahlreiche Gifte, wissen wir. Ne? Das ist das einzige Mittel, was hilft bei Pilzvergiftungen, interessanterweise. Da hat ja Schulmedizin nichts zu bieten quasi oder nicht viel, sondern das ist wirklich die Mariendistel, die die Leute dann rettet. Und die stabilisiert auch die Zellmembranen, ist ein Radikalenfänger, unterstützt generell die Regeneration von Leber und Galle, regt den Gallefluss an und wirkt dabei leicht abführend. Das heißt, mein Tipp wäre, wer jetzt schon weiß, dass er um diese ganze Weihnachtszeit oder auch dann überhaupt in der Winterzeit Probleme hat, der soll mal eine Kur machen. Mit Mariendistel und Artischocke gibt's auch in der Kombi. 3 Monate konsequent einnehmen, dann mal wieder auslassen, gucken, wie es einem geht. Das sind ganz, ganz kräftige, tolle Pflanzen.
Ja, rennen Sie hier offene Türen ein. Sie werden es nicht glauben, aber ich habe vor einigen Tagen eine Folge zum Thema speziell Mariendistel aufgenommen.
Ah!
Also, und wir beide haben uns vorher nicht darüber abgesprochen. Also, es gibt was aus der Natur, das finde ich super. Und Bitterstoffe ist ein großes Thema und ein super Thema für unsere Leber, weil leider sind ja auch so bittere Stoffe fast schon verbannt auf unseren Speisekarten. Da muss man wieder sich richtig so dran tasten. Ne? Viele neigen, also auch gerade Kinder, kennen das eigentlich überhaupt nicht mehr und sagen dann erst, Bäbä, aber es ist eigentlich was Leckeres.
Übrigens noch ein Tipp, ja, ist auch Heilwasser mit Schwefel. Das kann man auch mal als Trinkkur machen. Das ist übrigens auch sehr gut für die Galle, weil es die Gallenflüssigkeit anregt und abführend wirkt.
Gute Überleitung, weil Galle ist ja das zweite Thema, wobei Galle und Leber, das gehört natürlich zusammen. Sie haben das ja eben auch schon gesagt, die Gänge der Galle, die Gallengänge.
Die führen dann zur Galle hin, weil die Galle ist ja nur ein Speicherorgan. Ist ja praktisch wie so eine kleine Blase, wo dann die in der Leber produzierten Gallengänge sich sammeln, bevor sie dann eben so rausgesquirtet werden, also quasi so rausgequetscht in den Darm, wenn der das gerade braucht, weil da was Fettes vorbeischwimmt.
Und da würde ich sagen, wenn ich dann so umschaue, auch in meiner Umgebung, dass Gallenleiden dann doch, also ich kenne mehr Frauen als Männer, die Gallenleiden haben.
Das ist ganz klar so. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich die 6F-Regel anguckt. Das ist eine ganz alte Regel, praktisch wer sozusagen für Gallenleiden mehr empfänglich ist. Und das sind die 6Fs, also aus dem Englischen für Female, also da kommt schon das weiblich. Dann 40, also älter als 40 Jahre. Fat, adipös, übergewichtig. Fertile heißt fruchtbar. Das heißt, Leute mit mehreren Geburten haben, Frauen mit mehreren Geburten haben ein höheres Risiko für Gallensteine. Fair, also so wie ich, ja, blond, hellhäutig. Ich habe sowieso die meisten, die brauchen sich nur mich vorstellen, dann wissen sie schon, wer Gallensteine bekommt. Und dann gibt's natürlich familiär, also die familiäre Disposition, also dass man das schon in der Familie hat. Und Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Also Männer betrifft das auch. Und nach dem 40. Lebensjahr kann man grundsätzlich sagen, bekommt jede 5. Frau und jeder 10. Mann Gallensteine. Und das habe ich alles recherchiert für dieses Genderbuch. Ich habe ja die bessere Medizin für Frauen geschrieben und das war wirklich faszinierend. Also es gibt doch einige Krankheiten, die Frauen häufiger betreffen als Männer.
Ja, spannend und irgendwie auch ein bisschen doof, dass die Frauen da so im Fokus sind. Gibt's da spezielle denn Risikofaktoren, warum jetzt Frauen so an der Galle häufiger erkranken als Männer? Also mal abgesehen eben von dem, was wir jetzt schon im Zusammenhang mit der Leber gesagt haben, nämlich unser ungesunder Lebensstil und so weiter. Aber warum sind Frauen unbedingt von der kranken Galle betroffen?
Naja, das sind diese hormonellen Sachen, ne? Das Östrogen, weiß man, dass das auch damit seine Finger im Spiel hat. Deswegen diese 6Fs. Es ist aber auch, man weiß zum Beispiel auch, dass Hormonersatztherapie nach den Wechseljahren genommen auch das Risiko erhöhen für Gallensteine, weil das Östrogen dann ja quasi hoch bleibt. Und Crash-Diäten sind ein großes Thema. Ja, also Leute, die immer mal wieder sich entscheiden, überhaupt nichts zu essen und dann wieder da kommt die Galle voll durcheinander, sozusagen. Die gute Nachricht ist eigentlich, dass ja nur ein Viertel die Gallensteine wirklich bemerkt. Ja, also viele haben ja gar keine Probleme. 80% ist eben Cholesterin verantwortlich.
Okay, gut, aber wenn man sie bemerkt, Stichwort Gallenkoliken, das ist natürlich extrem schmerzhaft.
Ich glaub, ja, dann, voll fies.
Ja. Aber bevor es so weit kommt, ja, was haben wir denn, was können wir denn tun? Also ich nehme mal an, das, was für die Leber gut ist, ist auch für die Galle gut.
Ja, also jetzt muss man sagen, wenn man so eine Gallenkolik hat durch Steine, dann braucht man Schulmedizin, dann braucht man manchmal sogar einen Notarzt. Das heißt, dann kriegt man Spasmolytikum, also etwas, was diese Gallengänge entspannt, damit die Steine da möglichst durchkommen, und was Starkes gegen die Schmerzen, schon wichtig. Und die naturheilkundlichen Mittel, die helfen eigentlich eher, damit das Ganze stabil bleibt oder sich gar nicht so viel mehr Gallensteine bilden. Das ist was Vorbeugendes. Und es ist etwas, was wo wir sozusagen grundsätzlich wissen, wie man sich verhalten kann, damit man nicht immer mehr Gallensteine bekommt oder sie überhaupt bekommt, ja. Im Grunde ist es so ein bisschen auch wie bei allen anderen Erkrankungen, dass die Mittel mehr kosten, mit viel Gemüse, Obst und Olivenöl eigentlich das Beste für die Galle ist, ne? Also die Galle kann schon Fett ab, aber das Pflanzliche deutlich besser als das Tierische. Essenspausen sind wichtig für die Galle, ja, also dass man mal zwischendrin mal nichts isst, auch Intervallfasten. Nicht in einer Situation, wenn dann aktiv schon das Kind in den Brunnen gefallen ist und man Entzündungen hat oder sowas, dann ist das keine gute Idee mehr, aber oder dann mit Anleitung vom Arzt, dann funktioniert es auch wieder. Problematisch sind natürlich Fertiggerichte, ne? Aber auch gekochte Eier, Kohl, Hülsenfrüchte, Kaffee und Alkohol, die können bei bestehenden Steinen Koliken auslösen. Also wenn man dann einen Kaffee-Exzess macht oder einen Kohlsuppen-Exzess, dann kann das durchaus mal passieren, dass da die Steine abgehen. Und naturheilkundlich finde ich interessant, dass Nüsse, die Walnüsse, wenn man da 5x30 Gramm pro Woche isst, dass das das Gallensteinrisiko um etwa 25% reduziert, wie auch eben das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Passt doch auch zur Jahreszeit. Und was ich auf Ihrem Instagram-Kanal gelernt habe, Walnüsse machen ja auch schlau, ne?
Ja, die sind stabilisierend durch die vielen B-Vitamine. Das ist wirklich was Gutes auch für unser Gehirn. Also die sollten wir wirklich öfter einbauen, konsequent auch.
Ja, gemein. Aber manche Sachen, die eben gesund sind, Kohl ist ja eigentlich eine super Sache.
Ja, da kommt es auf die Menge an. Aber ganz viel von etwas, das ist halt dann wirklich manchmal ein Problem, wenn der Körper schon an bestimmten Stellen sozusagen Brüche hat oder Problemchen, ja.
Und wenn es akut ist, ja, sowieso zum Arzt gehen, oder man muss dann vielleicht sogar den Notarzt rufen, wenn es ganz schlimm ist. Aber gibt es da sonst auch sowas wie ein Leberwickel? Was kann ich sonst machen, wenn ich merke, es ist akut? Hilft da Wärme oder?
Wärmeanwendungen mildern die Schmerzen sofort, ne? Also entweder den Leberwickel, genau. Oder wer das zu Hause hat, ein warmes Heublumenpack. Ich finde, das sollte jeder mal haben, weil das kann man ganz oft wieder verwenden. Ist was ganz Tolles, Heublumenpack. Oder man kann natürlich auch eine Wärmflasche oder ein Kirschkernsäckchen nehmen oder so. Hauptsache Wärme, entweder auf die Leber oder auch unterstützend ein ansteigendes Fußbad. Das wirkt auch wieder innerlich über die Reflexsysteme erwärmend und entspannend vor allen Dingen.
Mhm. Okay. Ja, also man kann einiges tun und vor allem nicht zu viel essen. Oder wenn man zu viel isst, dann vielleicht auch mal wieder für den Ausgleich sorgen am nächsten Tag.
Ja, ich habe noch einen Tipp übrigens für die Weihnachtszeit.
Ja, wollte ich gerade fragen. Jetzt bin ich gespannt.
Also erstmal die schlechte Nachricht für viele, der Schnaps ist eigentlich nie so eine dolle Idee, weil die Kräuter da drin sind gut, aber Schnaps stört unsere Magenentleerung, überhaupt Alkohol, ja. Das heißt, das ist so den Teufel mit dem Beelzebub austreiben quasi, hat zwar Tradition, aber sondern was ich jetzt empfehlen würde, mal auszuprobieren, dieses Weihnachten ist der Kurkuma-Tee. Weil der fördert die Galle, den Gallenfluss, der fördert die Verdauung. Und er hat ja auch gleichzeitig diese entgiftende und entzündungshemmende Wirkung und soll übrigens auch vor Tumorwachstum schützen. Also sehr interessant, und dazu einfach einen Teelöffel Bio-Kurkuma-Pulver oder einen halben Teelöffel zerkleinerte Würzel mit einer Tasse kochen, im Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen lassen, abseihen und dann schönes Teechen zum Essen. Man kann ja auch einen Löffel Honig reinmachen oder ein bisschen Milch, wie man das so mag.
Oder noch so ein bisschen weihnachtliche Gewürze, ein bisschen Zimt drüber oder irgendwas. Mhm.
Also ist wirklich eine gute Idee jetzt gerade für diese schwer verdauliche Zeit. Und ansonsten kann ich nur sagen, genießt es. Es ist doch so wunderschön. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe diese ganze Vorbereitungszeit und ich bin dann immer traurig, wenn es vorbei ist.
Ja, da sind sie nicht alleine. Aber es gibt genügend Leute, die stresst das dann alles schon wieder. Aber ich glaube, wir müssen auch mal aufhören, uns immer Stress zu machen und die Dinge auch wirklich mal genießen, im Moment bleiben.
Ich glaube, da hat sich auch was verändert. Ich glaube, seit hier unserem Corona sind wir auch irgendwie bereiter, mal zu Hause zu bleiben oder nicht so viel zu schenken und so. Und das, ja. Ich glaube, das hat uns in der Hinsicht ganz gut getan.
Das stimmt. Das ist wirklich einer der wenigen positiven Side-Effects sozusagen. Ja, ich bin fast ein bisschen traurig, weil wir jetzt schon am Ende sind. Und es gibt so viele Themen im Zusammenhang mit Frauengesundheit, die ich gerne mit Ihnen noch besprechen würde. Aber ja, wir sind hier dann am Ende unserer kleinen Reihe angelangt. Ja. Und
da kommt was Neues, Frau Feldmann-Uhl.
es kommt immer was Neues und ich will es trotzdem nicht versäumen, hier explizit dann auch auf Ihr Buch hinzuweisen, Die bessere Medizin für Frauen.
Oder das aktuelle Buch, ne? Magic Midlife, ist ja auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Oder die Wechseljahrsbox.
Genau, das kann man auch gut unter den Weihnachtsbaum legen. Da freut sich die Frau. Und ja, ich hoffe, dass die uns zugehört haben, einiges mitgenommen haben. Ich nehme hier immer mit, dass viel an unserem Lebensstil liegt und dass Mann und Frau so viel Möglichkeiten hat, das ja mit naturheilkundlichen Verfahren anzugehen, natürliche Mittel auszutesten. Und das sagen wir hier auch immer, man muss zum Arzt gehen und zur Ärztin gehen und das abklären lassen.
Ja, oder man hört mal in meinen Podcast rein. Frau Feldmann-Uhl, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ich habe doch selber einen Podcast.
Ja, natürlich gibt's da auch was Natürliches, ne? So ungefähr.
Ja, genau. Gibt's da auch was Natürliches, Frau Doktor. Genau. Und da gibt's ja viele, viele, für alle, die das gerne mögen, viele naturheilkundliche Tipps für die unterschiedlichsten Erkrankungen.
Das sind doch gute Nachrichten. Die nehmen wir auch mit ins neue Jahr. Es gibt was Natürliches, definitiv. Ich habe mich gefreut, mit Ihnen hier darüber sprechen zu können und habe viel wieder gelernt. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Vielen Dank.
Ich danke, Frau Feldmann-Uhl. Alles Liebe.
Ich hoffe, wir konnten euch hier ein bisschen für die Gesundheit eurer Leber und Galle sensibilisieren und natürliche Wege aufzeigen, sie gesund zu halten. An dieser Stelle darf ich auch nochmal auf die vor kurzem online gegangene Folge mit Silvia Henke von unserem Hersteller Alsi Royal hinweisen, wo wir ausführlich über die Benefits der Mariendistel gesprochen haben. Die war ja hier auch schon Thema. Sicher ist das jetzt nicht die schlechteste Jahreszeit, um eine Leberkur zu machen. Wenn euch das Thema Frauengesundheit grundsätzlich interessiert und ihr zu bestimmten Themengebieten nochmal in Ruhe nachlesen wollt, empfehle ich den eben erwähnten Ratgeber Die bessere Medizin für Frauen von Dr. Franziska Rubin. Hier verbindet sich das Beste aus der Schulmedizin mit dem Besten aus der Naturheilkunde. Bei uns im Reformhaus seid ihr natürlich auch bestens aufgehoben, wenn ihr Unterstützung aus der Naturheilkunde sucht oder ganz gezielt etwas zur Vorbeugung tun möchtet. Stöbert einfach mal auf unserer Seite reformhaus.de oder sprecht vor Ort unsere gut ausgebildeten GesundheitsberaterInnen an. Bitte keine Scheu. In diesem Sinne, kümmert euch, bleibt gesund und das auch im kommenden Jahr. Bis zum nächsten Mal, hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.